Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der deutsch-amerikanische Tag, German-American Day, ist ein Feiertag in den USA, der am 6. Oktober begangen wird. Der Feiertag soll an die deutschen Wurzeln vieler Amerikaner erinnern. Und ganz konkret geht es um den 6. Oktober 1683, als 13 deutsche Familien, die aus Krefeld in die Nähe von Philadelphia übersiedelten und dort Germantown gründeten. Damit begrüße ich den Politikwissenschaftler Thomas Jäger. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen, Frau Becker.
Wenn man, Herr Jäger, Freundschaft mit Interesse gleichsetzt, dann sind die Deutschen sehr eng im Moment mit den Amerikanern. Kaum einer zieht so viel Interesse auf sich wie der amtierende US-Präsident. Dieses Interesse, das ja nicht immer wohlwollend ist, wie werten Sie das?
Ja, die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind momentan im ganz fürchterlichen Zustand. Zwar interessieren wir uns für das, was in den Vereinigten Staaten geschieht. Die Vereinigten Staaten interessieren sich schon viel weniger für das, was in Deutschland geschieht. Aber das Grundproblem ist, dass die politischen Führungen in beiden Ländern sozusagen immer nur die Hälfte dessen in den Blick nehmen, was die internationalen Beziehungen gerade ausmacht. Wir sind ja in so einer Zeit des Übergangs. Der Ost-West-Konflikt war irgendwann mal zu Ende. Aus dieser strikten Zweiteilung der Welt wurde eine, die von den Amerikanern als einziger Weltmacht begleitet wurde. Und die Globalisierung schien die Kraft zu sein, der Prozess, der alle Staaten sozusagen in sich einsaugt und miteinander verbindet. Und das hat aber nicht angehalten, sondern es haben sich andere Staaten weiterentwickelt. Neue Rivalitäten sind entstanden. Also, dass wir derzeit in einer Zwischenphase sind, in der diese Vernetzung der Globalisierung weiterwirkt und gleichzeitig aber Großmachtrivalitäten wieder entstehen, insbesondere die zwischen den Vereinigten Staaten und China. Und während man in den USA vor allem diese Großmachtrivalität sieht und sich fragt, wo stehen die Deutschen denn da, sieht man in Deutschland vor allem diesen Prozess der Globalisierung und fragt sich, warum vernetzen sich die Amerikaner nicht weiter darin? Und das ist die Grundursache für diese vielen, wenn man freundlich sagen will, Missverständnisse, wenn man es unfreundlich sagen will, Konflikte, die momentan auf beiden Seiten bestehen. Deswegen versteht man sich nicht, auch wenn man sich gegenseitig wahrnimmt.
Ihre Frage, warum vernetzen sich die Amerikaner nicht? Die wäre natürlich seit Amtsantritt von Donald Trump leicht zu beantworten, weil der US-Präsident das nicht will.
Ja, das ist richtig. Der jetzige Präsident ist sozusagen ein Nationalpopulist, der denkt, dass er die Vereinigten Staaten in dem Moment stärker macht, indem er sie aus diesen Globalisierungsprozessen herauszieht und ihnen, wenn man so will, ein eigenes Fundament wiedergibt, was die Produktion angeht, was die Entwicklung von neuen Produkten, von technologischer Innovation und so weiter betrifft. Aber das haben ja alle Staaten immer betrieben, weil sie eben auch in dieser Globalisierung sich selbst stark machen wollten. Nein, diese Abkehr von den Verbündeten, diese stärkere Orientierung auf sich selbst, die geht zurück bis Bill Clinton. Von Clinton angefangen, dann eben über George W. Bush, über Barack Obama war Nation Building at Home das Thema der Vereinigten Staaten. Und die Präsidenten sind dann nur in ganz unterschiedlicher Weise in außenpolitische Konflikte gezogen worden. Die haben sie sich ja alle nicht so ausgesucht, von den Jugoslawienkriegen angefangen über den Irak bis zu dem großen Zaudern, das Barack Obama dann in Syrien auf den gezeigt hat.
Und in der deutschen Öffentlichkeit wurde diese lange Tradition des Nation Building nicht so registriert, weil zumindest unter Barack Obama das auch nicht so nach außen getragen wurde, dass eine deutsche Öffentlichkeit das registrieren konnte, oder was meinen Sie?
Ja, es gab Phasen, da war das freundlicher und unfreundlicher. Es hat sich an den Forderungen der Vereinigten Staaten, wie sich die Bundesrepublik Deutschland in ihre Außenpolitik einbringt, ja nicht allzu viel geändert. Den ersten Knaller, wenn man das so will, den gab es unter George W. Bush, als Bundeskanzler Schröder eine bewusste Politik gemacht hat, die den Bruch der transatlantischen Beziehungen in Kauf genommen hat. wie Schröder in seinen Memoiren selbst schreibt. Vorher sind die Europäer mit großem Selbstbewusstsein aufgetreten. Sie haben gesagt, als in Jugoslawien die Gewalt ausbrach, das ist der Moment Europas. Jetzt müsse die EU konfliktfähig sein, jetzt müsse die EU Weltpolitik betreiben können. Das war nicht so. Und erst als die Amerikaner sich einmischen konnten, konnte der Konflikt einigermaßen bearbeitet werden.
Sie haben ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Ende des amerikanischen Zeitalters. Und Sie sagten es, die USA spielen geopolitisch nicht mehr die Rolle, die sie einstmals hatten, wollen das auch zum Teil nicht. Da wird Ihnen niemand widersprechen. Meine Frage aber, wenn sich Amerikaner und Deutsche in diesem Zuge weniger wichtig werden, wer außerhalb Europas könnte denn, was die Verbundenheit angeht, für Deutschland an die Stelle der Amerikaner treten?
Da fällt die Antwort sehr einfach. Niemand. Das liegt daran, dass diejenigen Staaten, an die man sich anlehnen könnte, weil sie sicherheits- und wirtschaftspolitisch handlungsfähig sind in einer Weise, in der das die europäischen Staaten nicht sind, keine Demokratien sind. Das heißt also, wenn wir demokratisch weiterleben wollen, das ist die Voraussetzung, von der ich ausgehe. Dann gibt es keinen anderen Partner als die Vereinigten Staaten. China und Russland, die immer wieder genannt werden, als könnte man sozusagen die Allianzen austauschen, sind Staaten, die mit demokratischen Entwicklungen nicht viel am Hut haben und die einen politischen und wirtschaftlichen Druck auf unsere Gesellschaften in ganz anderer Weise ausüben würden.
Nun ist es mehr als heikel, über den 3. November, über den Wahltag in den USA hinauszublicken. Aber mal unterstellt, nicht Donald Trump machte das Rennen, sondern sein Herausforderer Joe Biden. Würde das Entscheidendes ändern im Verhältnis zwischen Deutschen und Amerikanern? Auf der Sympathieebene womöglich sehr schnell, aber würde das substanziell etwas ändern?
Es wäre die Chance zur substanziellen Änderung. Aber ob sich was ändert, das wird nicht in Washington entschieden, sondern in Berlin. Und in Paris und in Rom und in Madrid. Warum? Donald Trump ging davon aus, wir brauchen keine Verbündeten. Das ist etwas, was Joe Biden anders sieht. Joe Biden weiß, dass die Vereinigten Staaten Verbündete brauchen. Er hat sozusagen diese eingeschränkte Weltsicht, die den derzeitigen Präsidenten prägt. Die hat er nicht. Er ist da auch anders sozialisiert worden. Das muss man ja sehen. Er macht seit Jahrzehnten Außenpolitik, ist sozusagen in diese transatlantischen Beziehungen hinein sozialisiert worden. Und ob man das Angebot, Bündnispartner zu sein, annimmt, das wird aber hier entschieden. Nehmen Sie die Iran-Politik. Die Vereinigten Staaten haben die Iran-Politik betrieben, über die man sich trefflich streiten kann. Aber die europäischen Staaten, insbesondere Deutschland, ging her und hat gesagt, wir konterkarieren die Politik. Wir wollen verhindern, dass die Amerikaner ihre Politik umsetzen können. Und sowas wird selbstverständlich weder dort im Kongress noch im Weißen Haus mit Freude aufgenommen.
Nehmen wir ein Thema, das erklärtermaßen den Europäern, auch den Deutschen, wichtig ist, die Klimapolitik. Inwieweit sehen Sie da eine grundlegende Änderung des politischen Handelns für den Fall, dass Joe Biden der nächste US-Präsident ist?
Das wird sich grundlegend ändern und das liegt ja eben auch im europäischen und deutschen Interesse. Biden hat erklärt, dass die Vereinigten Staaten wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten werden. Also das heißt, die werden gar nicht austreten. Denn der Austritt, den Donald Trump verkündet hat, der wird ja erst am 4. November vollzogen. Er würde dann eben zurückgezogen werden. Die Vereinigten Staaten würden das Pariser Klimaabkommen nicht verlassen.
Nun spielen wir es andersherum durch, Herr Jäger. Wie sähe das Verhältnis aus, wenn der nächste US-Präsident wieder Donald Trump heißt?
Das wären ausgesprochen schwierige 4 Jahre, weil er mutmaßlich diese Politik einer nationalpopulistischen Aufpeitschung der amerikanischen Gesellschaft und der Isolation der Vereinigten Staaten von multilateralen Verfahren weiterführen würde und gleichzeitig international eben sehr aktiv bliebe. Das ist etwas, worauf die Bundesregierung, aber auch alle anderen Regierungen in der Europäischen Union letztlich keine Antwort gefunden haben, wie man damit umgeht. Und das ist ja auch schwierig zu finden, weil es allen Interessen hier grundlegend entgegenläuft. Der Druck darauf, die Politik gegenüber China zu überdenken und sich hier entscheiden zu müssen, der würde ausgesprochen zunehmen. Der wäre aber auch unter Biden wahrscheinlich relativ stark.
Gucken wir aufs grundsätzliche Verhältnis, mehr auf der persönlichen, der privaten Ebene zwischen Deutschen und Amerikanern. Amerikaner und Deutsche gucken die gleichen Filme, tragen oft die gleiche Mode, essen oft das gleiche Essen. Führt das nicht auf Seiten der Deutschen dazu, dass die glauben, die Amerikaner seien ihnen viel ähnlicher, als das in Wahrheit der Fall ist?
Das ist ja ein geflügeltes Wort, dass man sagt, wir sehen alle gleich aus und sind doch so unterschiedlich. Ich würde sagen, drehen wir es rum. Die Amerikaner gehen viel häufiger in die Kirche. Die Amerikaner laufen mit Waffen in der Öffentlichkeit herum. Das sind alles Dinge, die man sich hier überhaupt nicht vorstellen kann. Und die letzten Monate und all das, was berichtet wurde, hat ja gezeigt, wie fremd die Bilder sind, die aus amerikanischen Städten zum Teil hier überspielt werden. Und ich glaube, dass das Bewusstsein damit auch in den Gesellschaften steigt, dass man viel mehr kommunizieren muss, um sich gegenseitig zu verstehen, um herauszubekommen, warum treffen eigentlich Menschen diese Entscheidungen, die sie treffen. Das erste Erwachen war ja sozusagen, als George W. Bush gewählt wurde, was man hier schon nicht verstehen konnte. Das war auch der erste Einbruch in der Sympathie, die die USA ja über Jahrzehnte lang in der deutschen Gesellschaft genossen haben. Und das hat Barack Obama zumindest in Europa wieder ausgleichen können. Das ist ihm in anderen Weltregionen nicht gelungen. Da ist das schlechte Bild der USA seitdem stabil. Aber Donald Trump hat dafür gesorgt, dass die Sympathiewerte der Vereinigten Staaten in Europa und in Deutschland wieder einbrechen. Und in der großen Studie, wovor haben die Deutschen eigentlich Angst, die von der AMV-Versicherung durchgeführt wird jedes Jahr und die breite empirische Grundlage hat, ist in diesem Jahr zum zweiten Mal hintereinander, wie letztes Jahr, die größte Furcht Donald Trump. Und das zeigt, dass hier ein fundamentaler Stimmungsumschwung in der deutschen Gesellschaft stattgefunden hat.
Aber nochmal zurück auf die USA geguckt. Anlass für unser Gespräch ist ja der German-American Day, der erinnert an den 6. Oktober 1683. 13 Familien, die aus Krefeld in die Nähe von Philadelphia übersiedelten. Da geht es um so etwas wie das deutsche Erbe. Welche Rolle, wenn überhaupt, spielt es eine Rolle in den USA von heute?
Spielt keine Rolle mehr. Und es ist ganz interessant, dass als eine der letzten parlamentarischen Organisationen sich erst überhaupt eine deutsch-amerikanische Parlamentariergruppe zusammengefunden hat. Auf Verbandsgebiet, NGO-Gebiet ist man da sehr aktiv. Es gibt intensive Beziehungen persönlicher Art, das sowieso. Aber man muss klar sagen, es gab zwei große Einschnitte, die das Verhältnis der Deutsch-Amerikaner zu Deutschland und zu den USA sozusagen auf den Kopf gestellt oder auf die Füße gestellt haben. Und das waren der Erste und der Zweite Weltkrieg. Das hat schlicht und ergreifend der Identität der Deutsch-Amerikaner eine völlig andere Form gegeben. Sie haben sich nicht mehr organisiert, sie haben ihre Eigenheiten verstecken müssen, aufgeben müssen. Sie haben sich amerikanisiert und sind dann in den 50er Jahren, als die Massenmedien aufkamen und das erste Mal sozusagen ein Bild des normalen Amerika entstand, in diese Form hinein sozialisiert worden. Das wäre sicher ganz anders gelaufen, wenn wir uns das kontrafaktisch vorstellen, die historische Entwicklung, wenn es eben nicht zu diesen Weltkriegen, zur kriegerischen Gegenüberstellung von USA und Deutschland gekommen wäre. Dann wären die Deutsch-Amerikaner wahrscheinlich mit einer ganz anderen Tradition, möglicherweise auch mit einer ganz anderen politischen Bedeutung in den USA unterwegs.
Wenn man dann fragt, wo wird denn deutsch-amerikanische Freundschaft außerhalb des politischen Raums gelehrt, muss man dann doch wieder auf den klassischen Schüleraustausch kommen, deutsche Schüler, die amerikanische Highschools besuchen und das Ganze umgekehrt?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Austausch auf zivilgesellschaftlicher Ebene ist etwas, was notwendig ist, um zu verstehen, was in den Vereinigten Staaten geschieht. Aber auch hier kann man, was den Austausch angeht, doch seit 10 Jahren beobachten, dass nicht allzu viele sozusagen begeistert wiederkommen, wie ich das so aus meiner Zeit kenne, dass man sagte, das ist ein Land, das reizt, das einen richtig mitnimmt, sondern eher verstört wiederkommen und sagen, welche Formen werden dort eigentlich gelebt, welche Gedanken werden dort getragen, weil man eben in Gebiete kommt, die doch so ganz anders leben, als das hier der Fall ist, wo Religion eine weit größere Rolle spielt, wo Waffen eine weit größere Rolle spielen. Alles Dinge, die in Europa inzwischen fast befremdlich wirken.
Also es sind schon seltsame Freunde, die Deutschen und die Amerikaner, wenn man denn überhaupt von Freundschaft sprechen kann.
Auch wenn es Freundschaften sich entwickeln, und das ist ja zu hoffen, und weil das eben eine Form ist, sich zu verstehen, im Sinne von erstmal zu begreifen, warum ist der andere, warum sind die anderen so, wie sie sind. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn Sympathien dabei entstehen, ist das auch gut. Aber ja, die Lebensformen haben sich auseinanderentwickelt. Der Wertewandel, von dem man seit den 80er Jahren spricht, der hat in den USA und Europa ganz unterschiedliche gesellschaftliche Lebensweisen hervorgebracht.
Thomas Jäger war das. Danke fürs Gespräch. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen.
Sehr gern, Frau Becker.
Thomas Jäger lehrt in Köln internationale Politik und Außenpolitik. Anlass fürs Gespräch war ein Blick auf den 6. Oktober. Das ist der Tag, an dem in den USA die Beziehungen zwischen Deutschen und Amerikanern in einem Feiertag gewürdigt werden.